Herzlich willkommen zu Herzfein, dein Business-Podcast für mehr Erfolg als selbstständige Lebens- und Sozialberaterin. Ich bin Petra Freisold und ich teile mit dir all mein Wissen über Praxisgründung und erfolgreiche Praxisführung. Ja, herzlich willkommen bei Herzfein. Eine neue Woche, eine neue Folge. Du merkst schon, heute lese ich nicht, aber ich habe einfach keine Lust. Und nachdem es ja mein Podcast ist, kann ich das einfach so gestalten, wie immer ich es mag. Was habe ich mir heute mitgenommen, worüber möchte ich sprechen mit dir? Und ich glaube, das wird jetzt so eine kleine Serie, aber da lassen wir es einfach frei, ob ich es wirklich mache oder nicht. Aber ich möchte heute ein bisschen mit dir hinschauen, so Borderline, weil das merke halt ich, das ist wirklich oft, wenn man so das Wort hört, so ein großer, emotionale Abwehr fast da. So könnte man es am ehesten sagen. Zeitgleich finde ich es aber natürlich auch wichtig, dass wir darüber sprechen. Und an der Stelle gleich vorweg. Einerseits natürlich, wenn du denkst, du bist davon selbst betroffen, würde ich dir davon abraten, diese Folge zu hören, da es natürlich Triggerpunkte geben kann, wenn du quasi über dich selbst etwas hörst, was vielleicht zutrifft und damit könnte das Spannungsgefühl erhöht werden. Ja? Aber dann würde ich dir sowieso raten, dass du es abklären lässt. Ja? Also Triggerwarnung, wir sprechen über Borderline, auch über alles, was da dazu gehört. Und auch an dieser Stelle sehr explizit erwähnt, dass es sich hier um einen Beratungspodcast handelt. Aber natürlich, Beratung impliziert, Wissen darüber zu haben, mit was ich arbeiten darf und mit was nicht. Und darum ist es ja auch in der Beratung wichtig, Diagnostik zu kennen, und quasi Bescheid zu wissen, was darf ich und was nicht. Und diesen Anspruch stellt diese Podcast-Folge. Es ist kein therapeutischer Zugang und auch kein psychiatrischer Zugang. Ja? Also das ist nicht der Anspruch von dieser Folge. Das ist ganz wichtig an der Stelle zu sagen. Noch etwas wichtig zu sagen, ich selbst sehe mich nicht als Expertin für Borderline. Ist generell, ich bin nicht die wahnsinnig beste Diagnostikerin und Diagnostik ist es ja so, wenn man sich schon mal damit beschäftigt hat, dann weiß man, dass man nichts weiß, weil es einfach so umfangreich ist. Und das führt halt manchmal dazu, wenn wir wo Wissen haben, ja, und das betrifft uns alle ja wieder, wenn wir wo Wissen haben, stellen wir dann fest, das Wissen, das wir haben, ist so wenig und dann sprechen wir nicht mehr drüber. Und das führt dann oft zu so einem Expertentum, wie ich das einmal so nenne, ja? Dass wir, dass wir zum Beispiel 10 Experten haben, die über Borderline sprechen, aber eigentlich können wir nichts damit anfangen, weil das schon wieder so detailliert und im Detail ist, dass uns da der Zugang fehlt. Wofür ich immer plädiere ist, Diagnostik ist nicht meine absolute Stärke. Ich bin nicht die Borderline-Expertin, bin weit davon entfernt. Aber ich möchte ich Wissen zur Verfügung stehen und vor allem Erfahrung, was habe ich in meiner Praxis erlebt, um ein Gefühl für das Krankheitsbild zu bekommen, nicht um es diagnostizieren zu können oder therapieren zu können, sondern um Wissen darum zu haben und einschätzen zu können, kann ich das gut begleiten in meiner Kompetenz als Beraterin. Und da braucht es halt Aufklärung und ich finde halt, du darfst ja voll gern über Themen sprechen, auch wenn du keine Psychotherapeutin bist oder nicht das mega Fachwissen über etwas hast, weil es so wichtig ist, dass wir wieder dahin kommen, dass nicht nur uns Experten irgendeine vorgekaute Meinung geben und da haben wir dann das Prinzip friss oder stirb und das, was ich sage, ist wahr und so ist Borderline, sondern dass wir wieder dahin kommen, dass das, was ja diagnostisch immer nur so eine, also nur unter Anführungszeichen, aber das ist ja eine Ansammlung von Kriterien. Aber wir Menschen aus der Praxis haben ja die Klienten da, wo ja nicht alles genau so ist wie im Fachbuch. Ja? Also dieses Zusammenführen von was ist die Theorie, was ist die Praxis und da bitte gehen wir doch in Austausch. Und das habe ich schon in meiner vorigen Folge benannt. Ich persönlich, ich finde es so schwierig, sich immer nur abzugrenzen von anderen Berufsgruppen und immer die Grenzen so klar zu machen. Ich plädiere viel mehr dafür, dass wir in Verbindung gehen, dass wir connecten, dass wir austauschen, dass wir gemeinsam versuchen, etwas besser zu verstehen und da, wo Menschen Leidensdruck empfinden, da besser begleiten zu können. Und da darf man auch was dazu sagen, wenn man nicht die Top-Expertin ist und nicht das mega volle Fachwissen hat. Ja. Wichtig ist an der Stelle, dass wir da nicht so vehement auf unsere Meinungen immer beharren, dass wir Recht haben. Es geht gar nicht um Recht haben. Und gerade Borderline ist ja, sagt man immer noch, ist so spaltend, oder? Und jetzt steigen wir ein bisschen ins Thema ein. Man hat so das Bild, und das war ja lange Zeit mein Bild, ja, du begegnest dem Borderliner, und ich finde schon das Wort ist super, oder? Weil wir werden ja später dann ein bisschen mit Diagnostik, also ich erzähle dir was vom ICD-10, und da ist die Idee so, wir begegnen den, und der Borderliner mag uns oder hasst uns. Das ist so Borderline. Und wenn er uns hasst, macht er uns das Leben zur Hölle. Ja, das war zum Beispiel mein Bild. Du weißt, ich habe mein erstes Praktikum auf der Akutpsychiatrie gemacht und ich weiß gar nicht mehr, ob mir das so vermittelt wurde oder ob das Bild in mir entstanden ist. Das weiß ich nicht, das ist zu lang her, aber ich habe immer ein bisschen so gefürchtet, von, oh mein Gott, bitte kein Borderline, weil ich mag keine, dieses Spielchen nicht und ich mag mit dem nicht aussetzen. Ja? Das war so mein erstes Bild von Borderline und ich kann da sagen, ich habe ganz was anderes erlebt. Wir hatten natürlich auf der Akutpsychiatrie, das impliziert ja schon einfach das Aufgabengebiet, sehr schwere Persönlichkeitsstörungen und Depressionen und Psychosen, weil eben akut. Und die Fälle, die ich dort begleitet habe, sind wirklich, also sehr chronifiziert. Ja? Also das geht schon seit Jahren so und da ist es natürlich schwieriger, Therapie, da war Ergotherapie bei manchen schon schwierig. Und ich habe da wirklich Fälle erlebt und du musst dir vorstellen, war da noch vorher ein junges Mädchen. Und da ist mir schon oft gerade im Pool runtergerannt, weil da ist einmal eine nicht mehr gesessen, die hat wirklich eine schwere Persönlichkeitsstörung gehabt. Ja. Und die hat sich den ganzen Unterarm aufgeritzt, inklusive dem Gesicht, die ganzen Wangen, hatte sie Schnittwunden. Und ich bin in mir gesessen und ich war so tief erschüttert, dass sich jemand selbst so sehr verletzen kann. Das hat mich wirklich getroffen und auch heute noch, wenn ich an die Situation denke, das war für mich so, ich habe da jetzt eine Berührungsangst oder Panik gehabt, so, ich habe mir einfach nur gedacht, was muss dieses Mädchen oder diese junge Erwachsene erlebt haben, dass sie sich selbst so etwas antut. Das hat mich wirklich tief berührt und die hat auch dann in den Wunden mit dem Kugelschreiber eine Bald und solche Sachen, also wirklich massiv. Aber das, was wir in der allgemeinen Praxis haben, ist ja in den wenigsten Fällen so stark, so extrem und so ausgeprägt. Aber du bist natürlich nicht davor gefeit, dass du auch in der Beratungspraxis mit Borderline zu tun hast, weil ja nicht alle kommen zu uns in die Beratungspraxis und haben bei einem Psychiater oder Psychiaterin abklären lassen, ob eine Diagnostik vorliegt. Ja, und da finde ich ja diese Schwierigkeit zwischen Beratung und therapeutisch, weil die Leute rufen ja an, weil sie wohl Leidensdruck haben. Und oft wissen sie ja selber nicht, warum dieser Leidensdruck entsteht. Und dann kannst du in der Arbeit ja feststellen, ah, das geht Richtung Borderline zum Beispiel, oder ah, das geht Richtung Depression. Und da obliegt es noch an dir, diese Grenze zu finden, wie weit du damit arbeiten kannst oder nicht. Weil was ich zum Beispiel schwierig finde, ist, wenn auch ein Berater sagt, nein, ich arbeite eh nicht mit der Depression. Und ich denke mir dann immer so, wenn der Mensch zu mir kommt, weil er wohl Leidensdruck hat, ja, das Beispiel war immer, hat Eheprobleme. Ja, aber die Eheprobleme resultieren ja auch ein Stück weit aus dem depressiven Verhalten. Und ich habe das nie verstanden, wie man dann das abgrenzen kann. Ja, ich arbeite mit der Person, aber nicht der Depression. Ich weiß nicht, da habe ich nie einen Zugang gefunden. Ich muss mir auch die Frage nicht so stellen, weil das natürlich jetzt therapeutisch begleiten darf. Aber ich habe es ja davor dann einfach nicht gemacht. Weil wie soll ich mit jemandem arbeiten, aber eigentlich das, was Leidensdruck verursacht, auslassen. Was schon viel besser funktioniert, weil es für mich einfach klarer zu trennen war. Und das habe ich schon in der Praxis, wo ich Firma, also Beratungen mache, die Firma bezahlt, dass ich zum Beispiel jemanden habe, da gab es eine Vergewaltigung. der ist auch in Therapie. Und da gibt es schon zwischen uns das klare Setting, dass wir nicht über die Vergewaltigung, also mit dem Trauma arbeiten werden. Und das habe ich mal klar kommuniziert und ich habe ihm auch gebeten, dass er es mit seiner Therapeutin bespricht. Ob er es getan hat, ist natürlich in seiner Verantwortung. Aber wir arbeiten nicht mit dem Thema, aber da kann man es halt so auf den Punkt bringen, ja? Weil da gab es halt diesen Vorfall und das quasi bearbeiten wir nicht, obgleich er mir darüber erzählen darf. Also es ist nicht so, wenn er irgendwas sagt, stopp, da darf man nicht drüber reden, sondern ich lasse ihn das erzählen, was immer er mir erzählen will, weil er kennt ja meine Aufgabe, weswegen ich dort bin, als Beraterin, nicht Therapeutin. Aber ich gehe dann nicht weiter in die Tiefe. Ich verweise dann auf die Therapeutin oder frage ihn, ob er da eh gut mit der Therapeutin begleitet ist. Wir tun nicht weiter. Das ist natürlich bei einer Depression schwierig, weil wenn jemand in einer starken Depression ist, betrifft es ja das ganze Leben. Also wie kann man dann mit Eheproblemen arbeiten und nicht über die Depression sprechen? Also weißt du, was ich meine? Das habe ich nie Kinder und habe ich nie verstanden, wie man dann mit dem Teil nicht arbeiten kann. Weil es ja ein stark prägender Anteil ist, der Leidensdruck erzeugt. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Ach ja, wir waren vorher beim Krankenhaus und Borderline, genau, und eben, dass du es in der Praxis haben kannst. Und mein erster Berührungspunkt war eben das auf der Akutpsychiatrie, was sehr, sehr stark war. Und es gibt natürlich, und da bin ich auch sicher anders als wie andere Menschen, ich für mich habe erlebt, dass wir alle in eine Tendenz gehen, obwohl wir keine psychische Erkrankung haben, ja. Aber ich erkläre es immer so, oder für mich ist das Bild einfach so, wenn Klienten zu mir kommen, wir tun einmal Puzzleteile auflegen. Ja, wir schauen, was ist die Lebensgeschichte, wo kommen sie her, wo ist Leidensdruck, so dass ich es verstehe, wir tun Puzzleteile auflegen und dieses Puzzle hat dann eine Färbung. Ja, und zum Beispiel, wenn jemand mehr ein depressives Erleben hat, dann ist das Puzzle quasi ein bisschen eingefärbt. Und wenn jemand eher ein Borderline-Erleben hat, ja, das heißt, er erlebt es impulsiver, intensiver, dann ist das Puzzle mehr rot eingefärbt. Und ich glaube, wir alle haben so eine Tendenz in eine gewisse Art und Weise, wie wir die Welt erleben. Ja. Erlebe ich sie eher als aussichtslos, ja, gehe eher in eine Depression oder erlebe sie eher sehr, sehr intensiv. Und das heißt nicht gleich, dass es pathologisch ist. Ja. Pathologisch heißt wirklich, da gibt es dann eine psychische Erkrankung. Ja. Und Borderline ist sicher eine der Erkrankungen, neben der Schizophrenie, das muss man auch sagen, wo sie viele Leute davor fürchten. Und du weißt ja, ich schreibe jetzt gerade meine Fallarbeit und da geht es um Borderline. Ich war auch in Eckenburg. Also sollte dir jemand jemals einen Borderline-Fall begegnen, Eckenburg hat ein Reha-Zentrum für Borderline-Erkrankung, wo die Leute 6 Wochen stationär betreut werden können. Ja. Da kann man es gerne hinschicken. Aber natürlich geht es auch um eine psychiatrische Begleitung und Abklärung sollte dir so ein Fall begegnen in deiner Praxis. Aber da ist jetzt an der Stelle so wichtig, wie erkennst du es überhaupt? Ja? Und dieses Borderline heißt nicht, dass die dich jetzt sehen und sie hassen dich oder lieben dich. Ja, so dieses, wenn du Borderline eingibst, das ist wirklich so dieses Schwarze und Weiße, also so ein Gesicht, was Hälfte schwarz ist und Hälfte weiß ist. Und das ist unser Bild von Borderline. Aber es ist vielmehr so, und das ist jetzt wirklich meine Erfahrung, ja, meine persönliche Erfahrung, was ich erlebt habe. Ich habe hochfunktionale Borderliner erlebt, die mit mir gut in Beziehung bleiben konnten, ohne dass sie mich idealisiert haben oder stark abgewertet haben, sondern denen es möglich war. Und wenn die hochfunktional sind, dann können die sowas wie Empathie vorspielen. Ja, und das ist jetzt wirklich nicht böse gemeint, weil Borderline impliziert, die haben keine Empathiefähigkeit, weil wann und wie entsteht Borderline? Und auch da, gell? Also ich beziehe mich auf keine wissenschaftlichen Daten, sondern ich lese einfach viel dazu und das ist mein Conclusio. Das ist häufig ein Thema, was schon wirklich im Säuglingsalter beginnt. Wenn Babys emotional vernachlässigt werden, wenn sie stationär sind und keine Bindungsanknüpfung an die Mama hatten. Und das darf man nicht vergessen, früher in Krankenhäusern war das normal. Die Babys sind im Brotkasten gelegen und die Mama hat es, weiß ich nicht, vielleicht überhaupt einmal am Tag besucht und da gab es dann keinen Körperkontakt. Also wir kommen ja aus einer Welt, wo es sehr darum ging, die Babys quasi zu brechen und zu braven Erwachsenen zu machen. Ja? Und meine Definition von brav kennst du ja. Brav ist angenehm wie Erwachsene, das wird so definiert. Und wenn da so eine frühe Störung vorliegt, wo es halt darum geht, um Symbiose und Abspaltung, ja, also diese Symbiose zu erleben, dieses quasi ich bin die Mama, weil damit muss das Kind nicht aushalten, dass es nicht überlebensfähig wäre. Das ist so diese Symbiose. Und bei der Theorie muss ich sagen, da gibt es wirklich immer, und das gehen so vielleicht so Tage, wo man denkt, ja, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich ein Gefühl dafür. Es geht ja weniger darum, ob wir es kognitiv analytisch verstehen, sondern vielmehr darum, ob wir ein Gefühl zu dem haben, was da gemeint ist. Und dann gibt es wieder Tage, wo man denkt, so, ich habe überhaupt nichts an der Stelle verstanden, weil ich es nicht fassen und ergreifen und spüren kann. Aber es geht genau um diese erlebte Symbiose und ich muss zuerst diese Symbiose erleben können, damit ich überhaupt die Abspaltung durchgehen kann. Und Entwicklung heißt ja, dass wie jeder Entwicklungsprozess gut in der eigenen Zeit abgeschlossen werden kann. Ja? Und Entwicklungspsychologie heißt nicht jetzt, ja mit einem Jahr muss das Kind das und das machen, sondern es geht darum, die Entwicklungsschritte zu kennen und zu wissen, hat alles davon stattfinden können. Und ganz am Anfang ist eben diese Symbiose, wobei da gibt es auch schon wieder andere Theorien. Ein Studienkollege hat von mir eine Arbeit darüber geschrieben. Aber bei dem, wo wir jetzt gängig stehen, mein Wissen ist eben ja diese Symbiose, die hat gefehlt, es gab keine Möglichkeit dazu. Und darum kann auch die Abspaltung nicht gut funktionieren und die Borderliner bleiben dort in diesem Entwicklungsschritt stehen. Was ja auch dazu kommt, ist, es heißt, wenn quasi so ein traumatisches Erlebnis bei der Geburt war und es geht dann gut weiter. Ja? Das heißt, es gibt Bezugspersonen, es gibt Liebe, dann kann das auch gut integriert werden. Aber häufig ist es ja so, dass bei der Geburt das beginnt, was ja dann auch durch die ganze Kindheit zirkt. Vernachlässigung, manchmal ja auch Missbrauch. Selber Eltern, die psychisch erkrankt sind, ja, das ist ja auch sehr häufig. Und das heißt, es verfestigt sich nachher. Es kann gar nicht mehr gut werden, weil es schon so gestartet ist und dann geht es so weiter. Und ein Borderliner erlebt innerlich immer diese Abgespaltenheit. Ja? Der braucht den anderen Menschen vollkommen verfügbar. Und wenn der andere Mensch sagt, na, ist euch das anders? Oder, Beispiel, ich fahre vom Kaffee, dann erleben die Borderliner häufig diese übergroße Angst, das nicht zu überleben. Und das macht diese Spaltung. Ja? Wo zuerst der Wunsch ist nach so Symbiose, ich liebe dich voll, die andere Person tut aber nicht so, wie der Patient oder die Patientin das gerne haben hätte, würde. Und dann passiert diese extreme quasi Abwertung und dieses sich gänzlich davon abzuwenden. Und das ist diese Schwierigkeit, ja, dass die Menschen das selbst zu erleben, dieses Entweder-Oder. Es ist gar nicht immer so, dass die das auf uns quasi übertragen, sondern die erleben das vor allem innerlich. Und die erleben innerlich einfach eine extreme Leere. Und diese Leere lässt sich gar nicht füllen. Und Borderline heißt ja Border-Grenze. Ja? Borderline sind Menschen, die sich Extremsituationen schaffen. Und damit ist nicht immer gemeint, dass sie jetzt Bungee-Jumpen gingen, sondern auch Extremsituationen im Leben. Ja, also da ist extrem viel los in deren Leben. Job, Kinder, Partnerschaft, sehr impulsive Partnerschaften und alles immer so extrem gefühlsmäßig. Und jetzt, wenn du dir vorstellst, ich sehe es jetzt nicht, aber wenn du deine Hand eine gerade Linie ziehst, ja, und zum Beispiel bei Depressiven geht es ein bisschen nach oben und ein bisschen nach unten das Gefühlserleben, aber die fühlen sich oft in Watte gepackt. Ja, dass Gefühle abgestumpft sind. Borderline heißt, der Ausschlag nach oben und nach unten ist viel, viel intensiver im Erleben. Also die haben so eine starke Sehnsucht nach Symbiose, nach Sexualität, nach Liebe, nach Beziehung. Und gleichzeitig kennen sie auch dann wieder vor in diesen Hass, in diese Abneigung, in dieses... gibt es ein Buch dazu, ich hasse dich, verlass mich nicht. Ja? Und da pendeln die so hin und her. Also die erleben selbst diese Spalten. Und das, finde ich, ist viel mehr gemeint mit diesem Krankheitsbild für mich, was ich erlebt habe. Also ich habe sehr hochfunktionale Borderline erlebt, die einen Job haben, die Familie haben, die gut funktionieren, aber die dieses innere Erleben als Borderline erleben. Und jetzt möchte ich ein bisschen was zum Begriff sagen. Ja? Ich finde sowieso immer diese Zuweisung von du bist Borderline, finde ich extrem schwierig. Ich mache die Anteile Arbeit, weil es einfach ein bisschen Druck nimmt. Da gibt es auch Anteile, die gut funktionieren, die das Überleben sichern. Und da gibt es einen Anteil, der hat ein Borderline-Erleben, obgleich natürlich die gleiche Welt erlebt wird. Aber es geht ja ein Stück weit um Entlastung. Und das machen wir mit der Sprache ja. Und Diagnostik ist ja etwas, was wirklich sehr, sehr wichtig ist, zum Beispiel für Psychiater und Psychiaterinnen, weil die natürlich eine exakte Diagnostik brauchen, damit sie Medikamente verschreiben können. Dann bei den Psychologen ist es sehr, sehr wichtig, weil die auch Diagnostik machen. Bei uns Psychotherapeuten ist es nicht das Allerwichtigste, weil wir brauchen es, wenn wir fertig sind und wir verrechnen mit der Krankenkasse. Wir brauchen es auch zum Verstehen vom Krankheitsbild. Aber wir müssen es nicht so sehr im Detail wissen, wie zum Beispiel die Psychiaterin, weil wir keine Medikamente rausgeben. Ja? Und es gibt ja zum Beispiel Diagnostik Borderline und Depression. Das sind beide Diagnostikers. Stehen im Raum. Wobei es ja die klassische, also es ist ja keine Borderline-Diagnostik, ne, das Wort per se, sondern es gibt eben den ICD-10, habe ich nur daheim, inzwischen gibt es auch den ICD-11, den habe ich mir allerdings noch nicht gekauft. Und da gibt es die also F60, spezifische Persönlichkeitsstörung. Und ich schaue jetzt, ob ich den wichtigsten Satz jetzt da finde. Hier liegt eine schwere Störung der charakterlichen Konstitution und des Verhaltens vor, die mehrere Bereiche der Persönlichkeit betrifft. Ja, und da geht es um persönliche und soziale Beeinträchtigung. Und treten erstmals in der Kindheit auf. Und da gibt es dann diagnostische Leitlinien, deutliche Unausgeglichenheit, in Einstellungen und Verhalten von Funktionsbereichen wie Antrieb, Impulskontrolle, Wahrnehmen und Denken. Was haben wir noch? Also ich versuche jetzt einfach nur das Wichtigste für dich rauszulesen. Auffällige Verhaltensmuster ist tiefgreifend und in vielen persönlichen und sozialen Situationen eindeutig unpassend. Und die Störung führt zu deutlichen subjektiven Leiden, manchmal jedoch erst im späteren Verlauf. Und das ist einmal quasi die Überkategorie und dann gibt es ja die verschiedenen Unterkategorien. Da wäre zum Beispiel F60.0, die paranoide Persönlichkeitsstörung, da gibt es dann auch wieder so Parameter. Also ich weiß nicht, ob es ein ICD-10 online gibt, schau dir voll gern an. Weil man also ein bisschen ein Gespür dafür kriegt. Ja? Und nur mal obgleich an dieser Stelle gesagt, auch das sind ja oft persönliche Empfinden. Und da dürfen wir gut differenziert hinspüren. Erlebe jetzt nur ich, dass da bei der Klientin viel los ist, weil ich eher eine ruhige Person bin? Oder ist wirklich diagnostisch gesehen viel los? Ja? Das finde ich auch nochmal ein Unterschied. Und das ist eben diese Schwierigkeit in der Beratung und in der Therapie, vor allem in der Beratung, weil man da so wenig Handwerkszeug mitbekommt. Wie man das wirklich bemisst, ohne dass es ein persönliches Empfinden ist, ob jemand in einer Extremsituation lebt. Weil wenn ich ein ganz ruhiges Leben habe, empfinde ich es vielleicht sehr schnell, dass jemand eine Extremsituation hat. Wenn ich selber ein sehr aufregendes Leben habe, empfinde ich vielleicht nicht, dass die Patientin ein Leben in Extremsituationen hat. Ja? Also da gehört natürlich auch die persönliche Geschichte dazu und deswegen ist es so wichtig, dass wir Selbsterfahrung machen und die Kriterien auch kennen, wie Diagnostik funktioniert, auch in der Beratung, um zu wissen, nein, damit arbeite ich jetzt nicht mehr. Der nächste Punkt ist F60.1, die schizoide Persönlichkeitsstörung, die F60.2, die soziale Persönlichkeitsstörung, die F60.3, emotional instabile Persönlichkeitsstörung Und da geht es dann schon eben impulsiv handeln, ohne Berücksichtigung von Konsequenzen, wechselnde instabile Stimmung. Fähigkeit vorauszuplanen ist sehr gering. Also es wird wirklich sehr impulsiv die Entscheidungen getroffen. Und was auch noch dazu kommt, es gibt nicht die Möglichkeit, den anderen als selbstständige Person zu erleben und somit wird dem abgesprochen, eine eigene Meinung zu haben, die nicht das erfüllt, was die Person sich wünscht. Und das führt dann zu dieser starken Impulsivität. Ja? Also die Empathie fehlt an der Stelle. Sie kann, wenn die hochfunktional sind, also sie sind oft sehr, sehr intelligent, kann die quasi vorgespielt werden. Und die haben extrem feine Sensoren fürs Gegenüber und für Situationen. Aber an der Stelle, nicht alle haben das. Ja. Und dann gibt es F60-3 impulsiver Typ und F60-31 Borderline-Typ. Ja. Und da kann man sich durcharbeiten und natürlich, desto mehr Kriterien erfüllt sind und da ist eben die Schwierigkeit nicht das persönliche Ermessen, sondern das diagnostische Kriterium zählt, dann spricht man vom Borderline-Typ. Aber es ist ja kein eigenes, sondern es ist ja ein untergeordnetes. Und da ist eben emotionale Instabilität. Oft sind das eigene Selbstbildziele und innere Präferenzen, einschließlich der sexuellen, unklar und gestört. Meist besteht ein chronisches Gefühl der inneren Leere. Und diese Neigung, und sie haben eine Neigung zu intensiven und unbeständigen Beziehungen, die wiederholt zu emotionalen Krisen führen. Mit der übermäßigen Anstrengung, nicht verlassen zu werden. Weil natürlich dieses Verlassenwerden wieder heißen würde, ich überlebe das nicht. Ja, wenn man jetzt an ein kleines Baby denkt, und das ist ja so wichtig, finde ich, also zum Beispiel in meiner Arbeit, dass das, was da in der Theorie steht, auch tatsächlich mit den Menschen zu tun hat, die zu mir kommen. Also haben die tatsächlich, wie es da als Säugling war, gab es diese Situation? Können sie sich daran erinnern? Können sie die Eltern daran erinnern? Weil wenn ein Baby natürlich, wenn die Mama weggeht und es weint, das heißt, der Bedürfnis wird nicht gestillt, dann hat es Überlebensangst. Ein Baby ist hilflos, wenn es nicht gefüttert wird und da das kann keine Zeit einschätzen. Es kann nicht wissen, okay, Mama kommt in 5 Minuten wieder. 5 Minuten rein in Todesangst? Ich weiß nicht, ich mag das nicht. Aber die Erziehung, wo wir herkommen, war halt so. Ja? Da war dieses klassische, nein, wir lassen es halt schreien, weil das stärkt die Lungen. Hast du sicher schon mal gehört. Ja? Und wir dürfen uns wieder als Gesellschaft dorthin bewegen, dass wir in Beziehung gehen, dass wir Bedürfnisse wahrnehmen. Und ich bin ein voller Freund von gewaltfreier Kommunikation, bedürfnisorientierter Erziehung, obgleich es mir selbst nicht immer gelingt. Aber dieses Konzept von Strafe und Belohnung, ich habe es in meiner Erziehung nicht praktiziert, obgleich ich es in manchen Sätzen verwende, weil ich es halt quasi von meinen Eltern so gelernt habe. Und das sind diese klassischen Wenn-Dann-Sätze. Wenn du das nicht tust, dann das und das. Also ich merke schon in meiner Erziehung, und das ist jetzt wieder sehr Persönliches, was ich da mit dir teile, war das ein starker Fokus, bedürfnisorientiert zu erziehen oder in Beziehung zu gehen, ja? Weil erziehen ist ja auch wieder etwas, was sehr viel mit Macht schon wieder zu tun hat, aber das Wort lässt sich halt so schwer ersetzen. Aber es ist mir an manchen Stellen nicht ganz gelungen, weil es meine eigene Erlebensgeschichte gibt und ich komme aus einer Kindheit, wo dieses Strafe- und Belohnungssystem einfach nur gang und gäbe war und man darf nicht vergessen, unser Schulsystem funktioniert ja auch noch so. Ja? Aber immer da, wo ich die Möglichkeit habe, empfehle ich die Kathi Weber. Die macht so coole Instagram-Videos und bringt diese bedürfnisorientierte Bindung-Beziehung von Kindern auf so gute und leicht zu nehmende Art und Weise, kann sie es vermitteln. Also da darfst du dich gerne beschäftigen. Und meines Erachtens wäre das der richtige Weg, dass wir von diesen schweren Persönlichkeitsstörungen, von den Depressionen wegkommen. Weil immer da, wo Kinder erleben, sie werden allein nicht lassen. Da passiert was. Sie erleben keine Stabilität. Und wie sollen Erwachsene dann stabil sein können, wenn sie es nie erlebt haben, wenn sie gar nicht die Möglichkeit gehabt hatten, Beziehungen stabil zu erleben? Und ich finde, den viel heilsameren Weg ist wirklich in diese Verbindung zu gehen, in die Beziehung zu gehen und dieses Machtkonstrukt loszulassen mit den Kindern, nutzen die noch aus und das sind dann verwöhnt und was weiß ich, was da alles gegeben hat. Kinder wollen in erster Linie überleben. Ja, Freud, Überlebenstrieb. Und dann wollen sie Commitment, sie wollen ihren Platz haben, sie wollen in Beziehung sein, sie wollen in Sicherheit sein. Und das ist unsere Aufgabe von uns Erwachsenen und nicht sie zu brechen durch Strafen. Und wer sich in das Thema gern mehr einlesen möchte, also ich finde die Manuela Rössel, die hat das Buch geschrieben, Borderline verstehen, Ursachen und Verhaltensmuster erkennen, richtig reagieren mit Hilfe der Transaktionsanalyse. Und es ist ein eher dünnes Buch, also es ist jetzt nicht so ein dicker, fetter Schinken. Aber das Buch kann man sich voll gern kaufen, auch wenn du keine Transaktionsanalytikerin bist. Es ist da drin wirklich super erklärt. Es ist auch gut erklärt, was heißt Borderline, und sie arbeitet ja primär mit Angehörigen. Ja, das finde ich also auch spannend, hat man Borderline selber da, oder natürlich auch Angehörige, die unter diesem Störungsbild ja leiden. Und da wird das ja gut erklärt, wie sie diese Beziehung und die Ursache für Borderline sieht. Und man kann eins sagen, wenn die Erziehung dieses mit Macht und Drill und Isolation und Strafe, wenn das wirklich effektiv wäre, dann hätten wir heute eine andere Gesellschaft, oder? Aber wenn wir hinschauen, wo wir stehen sehr in einer Spaltung, sehr in einer, schon mehr alle in Richtung, soll ich das Wort verwenden, ich weiß nicht, aber nur, dass der Bild ist, so mehr in Richtung Narzissmus, meines, ja, das Spaltende. Wir sind jetzt nicht gerade auf dieser Welle, dass wir alle miteinander das Verbindende suchen, das Liebende suchen, das die Gemeinschaft im Großen gesehen. Sondern es ist eher dieses, und das ist ja auch das, was ich bei meinen letzten Podcasts ja schon mal gesagt habe, also Podcast-Folgen gesagt habe, dieses, der Kuchen ist begrenzt und ich muss schauen, dass ich da meines behalte und deswegen muss ich mich ganz strikt von Energetik abtrennen. Ich bin der Meinung, wir brauchen noch mehr Liebe, noch mehr Beziehung, noch mehr gute Kommunikation, damit wir wirklich wieder eine Welt schaffen können, in der psychische Erkrankungen weniger stark sich entwickeln müssen. Ich weiß nicht, das ist auch nicht ganz das Wort, weil es gibt natürlich auch immer genetische Disposition, aber es ist wurscht. Ja? Und wenn man sich anschaut, wie groß heute der Bedarf ist in Kinder- und Jugendpsychiatrien, dann ist es einfach nur erschreckend. Und dann dürfen wir hinschauen, wie funktioniert unser System? Wie funktioniert unser Weltbild? Wie funktioniert unser Schulsystem? Ja, mit Strafe und Belohnung. Und wenn Strafe und Belohnung funktionieren würde, dann wäre jeder, der im Gefängnis wäre, danach voll geheilt, unter Anführungszeichen, aber wieder voll kompatibel mit der Gesellschaft. Und häufig ist es ja das Gegenteil. Die starke Isolation führt dazu, dass die nur mehr erleben, ausgegrenzt zu sein und die Gesellschaft noch mehr hassen. Ja? Aber das heißt nicht, dass wir jetzt alle Täter freilassen müssen, aber aus Sinnbild jetzt einfach nur von: Funktioniert Strafe? Funktioniert das Strafsystem? Nein, funktioniert nicht. Aber wenn wir dann schon die Täter haben, dann ist es natürlich viel schwieriger, als wenn wir schauen, was hätten sie damals als Kind gebraucht, damit sie stabile, ausgeglichene, belastbare Personen werden, die mit ihrer Wut und Aggression umgehen können. Das ist der Punkt, ja, wo wir wieder sind in der Prävention. Was brauchen Kinder? Und es gibt halt viele Familien, da sind die Eltern aufgrund einer psychischen Erkrankung eigentlich nicht fähig, die Kinder großzuziehen. Okay, dann kommen sie nur heim. Wie schauen die meisten Geschichten aus von Kindern in Heimen? Wenn es nicht eine Bezugsperson gibt, die eine emotionale Bindung aufbaut, dann schaut es sehr, sehr trist aus. Und diese Hoffnungslosigkeit führt wiederum zur Aggression. Und damit beginnt der Kreislauf. Ja? So, bin ich kurz abgedriftet, oder? Glaube ich. ich fasse nur mal kurz zusammen. Also, fürchte dich nicht vor dem Wort Borderline, obgleich natürlich, wenn jemand zu dir kommt und er sagt, er hat eine Borderline-Persönlichkeitsstörung, würde ich dir nicht raten, damit zu arbeiten, wenn du nur Lebens- und Sozialberaterin bist, sondern ich würde es einfach verweisen. Weil du nicht mit diagnostischen Fällen arbeiten darfst und ich finde es schwierig zu arbeiten, wenn du was ausgrenzen musst, wenn du was ausklammern musst, weil es damit immer ein Thema gibt, was du dann nicht mehr besprechen darfst. Und ich finde, das ist im Arbeitskontext nicht hilfreich, wenn man über etwas ausklammern muss. Zumal ich mir das auch nicht vorstellen kann, wie man das tut. Borderline heißt immer ein Stück weit Grenzgänger, also sich Extremsituationen zu schaffen, und starke Impulsivität, also die Gefühle gehen stark nach oben und nach unten. Und es ist ein häufiges Gefühl von Leere. Ah, und jetzt kommen wir noch genau zu dem Punkt, das wäre mir noch wichtig zu sagen, dieses selbstverletzende Verhalten. Nicht alle Borderliner machen das. Das ist nicht das Klassische. Und andererseits gibt es wieder Krankheitsbilder, die sich selbst verletzen, ohne dass sie die Diagnostik Borderline haben. Ja, also nur das selbstverletzende Verhalten ist nicht ausschlaggebend für die Diagnostik. Häufig gehen aber Suizidfantasien mit einher. Also das muss man aushalten können, wenn man wenn da hat, der Todessehnsucht hat. Ne? Also bei Suizid gibt es ja auch Abstufungen. Hat wer Todessehnsucht, schon einen konkreten Suizidplan. Es ist eine Suizidfantasie, also da gibt es Einstufungen, obgleich die natürlich nicht verlässlich sind. Also gibt es keine Skala nicht, wo man das wirklich voraussagen kann, ob es jemand tut oder nicht. Ja? Also, aber Suizidalität ist häufig ein Thema, was mit Borderline einhergeht. Lebensüberdruss, ja, wäre ja auch eine Facette. Und das Krankheitsbild ist häufig schon im Säuglingsalter entstanden und hat sich verfestigt im Laufe der Kindheit, einfach aufgrund von fehlenden Bezugspersonen, die wohlwollend, ja, also das, wenn wir bei der Transaktionsanalyse sind, wohlwollende Eltern, ja, die einem gut gesinnt sind. Das fehlt ja dann häufig und damit verfestigt es sich immer mehr. Und genau, eben wenn jemand andere Meinung hat oder weggeht, wird es aus Vernichtung, also aus Todesangst erlebt, ja, der verlässt mich jetzt. Und das wiederum führt dann oft zu einer häufigen Beziehungsdynamik. Ja, weil die extrem eifersüchtig dann sind. So, gehst schon wieder hier, der Partner erlebt, dass es wieder sehr eng wird. Ja, und da sind wir in diesen Spaltungen, in diesem Wunsch zwischen Symbiose und Spalt, also Wunsch. Es ist ja kein erlebter Wunsch jetzt, ja. Die denken sich nicht, ich würde es jetzt, sondern das ist ein inneres Gefühl. Und ich glaube, es ist da schwieriger, das auch nachzuvollziehen, wenn man es nicht so hat. Aber das geht ja uns bei der Depression genauso, wo man sich denkt, hey, du musst doch nur aufstehen, Zähne putzen und den Job gehen. Wenn jemand depressiv ist, der schafft das nicht. Ich sage immer, das ist wie wenn man im Rollstuhl sitzt und dann soll man über Stirn drüber springen. Es geht einfach nicht. Ja? Und das ist eben genau diese Ambivalenz. Und der Borderliner kann es nicht einfach anders erleben. Wenn er es könnte, dann würde er es vermutlich wählen, weil es weniger anstrengend wäre und weniger Leidensdruck erzeugen würde. Aber es ist halt die Fähigkeit nicht da, weil sie gar nicht die Möglichkeit hatte, sich zu entwickeln. Und das darf man, und das finde ich, ist das Schöne an unserer Arbeit. Ja? Wenn es uns gelingt, den Kindheitsanteil zu sehen, diesen verletzten Kindheitsanteil, dann können wir gut in unserem Beruf sein. Und das ist wurscht, ob Beratung oder Therapie. Das da hinschauen zu können, wo wir liebevoll, und das im beraterischen, therapeutischen Kontext, in Begegnung und in Beziehung sein können. Da, wo wir das kleine Kind sehen können, das, was damals in so großer Not war. Und dass das, was oft rauskommt, ja, das, die Symptome, dass das extrem schwierig ist auszuhalten, das ist mir klar. Ja? Aber bleiben wir nicht dort. Schauen wir hin zu der Geschichte, gehen wir in Empathie und rennen nicht einfach davon, nur weil jetzt jemand quasi Borderline-Diagnostik hat, sondern schauen wir, dass es auch für die Person gut weitergeht. Selbst wenn wir sagen, wir nehmen den Fall nicht, schau, was sind die Kontaktadressen in dem Umfeld, gib ein Reha-Zentrum weiter, so dass die Person gut versorgt ist. Ja, und sobald du, wenn die jetzt schon in Beratung sind und du stellst fest, es könnte sich dabei eben um das handeln, such dir eine Psychiaterin, mit der du zusammenarbeiten kannst. Das kannst du auch als Lebens- und Sozialberater und lass es diagnostisch abklären. Ja, die gehen dann dorthin und die haben dann wirklich eine diagnostische Abklärung. Fallen sie da eine oder nicht? Und dann bist ja du auf der sicheren Seite, dass du mit nichts arbeitest, wo du gesetzlich nicht arbeiten darfst. Ja, weil die gesetzliche Trennung ist einfach Krankheit oder nicht. Und so bist auch du in deiner Profession ganz klar. Und ich finde, das ist ja auch in unserer Verantwortung, dass wir klar sind, was wir dürfen und was wir nicht dürfen, dass wir die Verantwortung ja ein Stück weit mit übernehmen. Und natürlich weiß ich, es ist manchmal verlockend, wenn man neue Klienten hat, weil man mag ein Geld verdienen und man mag wachsen und man mag größer werden. Aber unsere Hauptverantwortung liegt, das Beste für den, der anruft, zu wollen. nicht, was wäre gut für unseren Praxisaufbau, was wäre jetzt gut für unsere Statistik, sondern was wäre gut für die Person, ist die gut bei uns aufgehoben? Oder wäre sie woanders besser aufgehoben? Und dann sie ja wirklich weiterzuschicken. Das ist in unserer Verantwortung und dafür plädiere ich immer. Ja, das ist wirklich, wirklich wichtig. Schreibmir@herzfein.at ist meine E-Mail-Adresse, wenn du mir was schicken möchtest, ob du schon Borderline erlebt hast, ob du das in der Praxis gehabt hast und dann weggeschickt hast, wobei wir da auch wieder nicht vergessen dürfen, das ist eine lange Podcast-Folge, immer da, wo wir jemanden wegschicken, erlebt die Person vielleicht eine Wiederholung, nämlich dessen, dass sie sich wo nicht aufgehoben fühlt, aufgehoben gefühlt. Ich kriege das Wort nicht raus. Es wird vielleicht wiederholt, dieses, ich werde weggeschickt. So wie ich bin, bin ich nicht gut. Also das hat natürlich Folgen. Wenn jemand 10 Stunden bei uns ist und dann sagen wir, ich kann nicht mehr mit dir arbeiten, du hast eine Borderline-Erkrankung. Intensivform natürlich, aber weißt du, was ich meine? Die Person erlebt wieder, und das ist vielleicht dann die Reinszenierung, habe ich auch schon mal eine Folge dazu aufgenommen, ich bin nicht aushaltbar, ich bin nicht zumutbar. Und da liegt ja dann oft die große Tragik in der Geschichte und in der Wiederholung. Von meiner Seite war es das für heute. Schauen wir aber nächste Woche ein anderes Krankheitsbild nehmen. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, vielleicht schon mit etwas Frühling. Tschüss!